Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Die Welt ist eine große Spielwiese, hat Hans-Jürgen Bartsch in seinem Leben festgestellt. Und euch geht es sicherlich genauso. Was kann sie so schön sein? Doch warum haben wir dann den ewigen Frieden noch nicht gefunden? Weil wir ein Dilemma mit der Kooperation haben und zu sehr unseren eigenen Vorteil suchen.
Ich weiß, ich bin einer von Millionen Marktteilnehmern und ob ich jetzt heute noch einen Schokoriegel kaufe oder nicht, wird keinen Einfluss darauf haben, was der Gleichgewichtspreis von Schokoriegeln ist. Was erwarte ich, was die anderen tun? Was erwarten die anderen wohl, was ich tue? Individuell rationales Verhalten führt dazu, dass wir gesellschaftlich nicht beim Wohlfahrtsmaximum landen. Wenn Sie eine Dreier-WG haben und der Kühlschrank ist ständig leer, müssen Sie erstmal rausfinden, wer da ständig den Joghurt rausklaut. Es muss also schlechter werden, bevor es besser werden kann.
Professor Jan Schnellenbach habt ihr da gerade gehört und er lässt jetzt das Herz aller BWLer und VWLer höher schlagen. Denn heute befasst er sich mit der Spieltheorie. Ja, so heißt sie, obwohl das Spiel manchmal übel in höllischen Ernst umschlagen kann. Wer sich beim Scrabblen um die Spielregeln streitet, kann schon mal die Steinchen auf den Boden pfeffern. Ja, habe ich erlebt. Und wenn das schon so im Spiel passiert, wie sieht's dann erst im richtigen Leben aus? Dann heißt sie noch immer Spieltheorie und man kann aus ihr, beispielsweise im finanziellen oder politischen Bereich, Aussagen darüber treffen, wie eine bestimmte Situation ausgehen kann. Dann, wenn es zwei oder mehr Beteiligte gibt, die miteinander interagieren. Professor Schnellenbach ist Lehrstuhlinhaber an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg für Volkswirtschaftslehre und dort insbesondere für Mikroökonomie. Er führt uns jetzt ein in die große spannende Welt der Spieltheorie. Sein Thema: Zwischen Konflikt und Kooperation. Spieltheorie als Instrument in gesellschaftlichen Dilemmasituationen.
Das heißt, es geht zunächst mal darum, zu erklären, was eigentlich gesellschaftliche Dilemmasituationen sind, was wir Volkswirte typischerweise unter so einer Dilemmasituation verstehen und dann eben die Frage, was kann die Spieltheorie dazu beitragen, das zu modellieren, das zu verstehen. Da muss ich schon mal ein bisschen enttäuschen. Ich werde heute eher bei der konventionellen Spieltheorie bleiben und nicht so sehr bei der Brücke zur Verhaltensökonomie, weil das nochmal ein ganz anderes Thema ist. Gut, die Frage zunächst mal, worum geht es eigentlich zur Einleitung? Vielleicht fangen wir erstmal ganz vorne an. Wenn wir Spieltheorie als ökonomische Theorie haben, ist die Frage, was ist überhaupt die spezifisch ökonomische Herangehensweise? Was ist der spezifisch ökonomische Ansatz? Und der Ansatz ist zunächst mal immer der Versuch, das Verhalten von Menschen und besser gesagt das beobachtbare gesellschaftliche Phänomene aus dem Verhalten von Individuen heraus zu erklären. Das heißt, wir haben Makrophänomene, wir haben Dinge, die wir in der Gesellschaft beobachten, die funktionieren oder die nicht funktionieren. Und wir versuchen das nicht unmittelbar direkt auf der Makroebene zu erklären, sondern wir versuchen immer aus individuellen Entscheidungen heraus zu erklären, warum auf der gesellschaftlichen Ebene Dinge mal funktionieren und mal nicht funktionieren. Und das ist das, was wir als Ökonomen den sogenannten methodologischen Individualismus nennen. Und das tun wir unter der Annahme, dass die Individuen in der Lage sind, vernunftgeleitet ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Und da kann man dann drüber reden, was ist dann eine realistische Annahme? Da kann man dann drüber reden, wo sind wir da zwischen der alten mikroökonomischen Theorie, die sehr starke Rationalitätsannahmen getroffen hat, und vielleicht der psychologisch geprägten Verhaltensökonomik am anderen Ende des Spektrums. Was sich so ein bisschen durchgesetzt hat, das ist eine etwas heruntergekochte, realistische Homo economicus-Annahme. Da hat zum Beispiel Gebhard Kirchgessner in einem Buch, das auch Homo economicus betitelt ist, relativ viel drüber geschrieben. Und es ist ein sehr, sehr zugängliches Buch, auch für Nicht-Ökonomen, das ich da sehr empfehlen kann, wo es einfach um die Frage geht, wozu haben wir eigentlich diesen Homo economicus, diese Rationalitätsannahme in der ökonomischen Theorie und wie viel von dieser Rationalitätsannahme brauchen wir eigentlich? Und was sich da so ein bisschen durchgesetzt hat, ist eigentlich eine, ich würde es mal realistische Homo economicus-Annahme nennen, die Annahme einfach, dass die Individuen zumindest wissen, was sie wollen, sie haben Präferenzen, die sie durchsetzen wollen und sie können vernunftgeleitet ihre Präferenzen durchsetzen. Das heißt, Sie sind nicht fehlerlos, sie machen manchmal auch systematische Fehler, aber im Großen und Ganzen können sie in einer vorhersagbaren Weise vernunftgeleitet ihre eigenen Interessen verfolgen. Das ist so diese Annahme. Das zusammen mit dem methodologischen Individualismus, das ist eigentlich so der Kern von ökonomischen Modellen, von volkswirtschaftlichen Modellen. Und der Punkt ist einfach, dass relativ häufig das, was wir dann beobachten, empirisch beobachten, dass wir sagen können, relativ häufig führt so ein vernunftgeleitetes und eigeninteressiertes individuelles Verhalten dann zu gesellschaftlichen Resultaten, die effizient sind, die zumindest ökonomisch effizient sind. Effizienz heißt jetzt nicht unbedingt Gerechtigkeit. Das muss man trennen. Wir Ökonomen trennen immer relativ stark zwischen Effizienz und Gerechtigkeit. Und die beiden Kriterien, mit denen man empirisch beobachtbare Makrophänomene beurteilen kann, muss man auch auseinanderhalten. Man muss Effizienz und Gerechtigkeit getrennt diskutieren. Aber grundsätzlich ist die Ökonomik eigentlich die Gesellschaftswissenschaft, die immer seit Adam Smith, seit der berüchtigten, berühmten, unsichtbaren Hand immer versucht hat zu zeigen, mit individuell rationalem und individuell eigennützigem Verhalten können wir am Ende auf der gesellschaftlichen Ebene Ergebnisse kriegen, die effizient sind und die oft auch mehr oder weniger akzeptabel sind. Auch wenn man andere normative Kriterien als Effizienz anlegt, die dann trotzdem noch im Großen und Ganzen akzeptabel sind. So, und was sind jetzt die gesellschaftlichen Dilemmasituationen aus volkswirtschaftlicher Sicht? Zunächst mal kann man noch mal sich überlegen, was meinen wir Ökonomen eigentlich, wenn wir von Effizienz reden? Und Effizienz wird meistens bei uns verstanden als die sogenannte Pareto-Effizienz, benannt nach Wilfredo Pareto, einem Ökonomen, der am Anfang des 20. Jahrhunderts seine aktive Zeit hatte. Und Pareto-Effizienz heißt ganz einfach, dass niemand besser gestellt werden kann, ohne jemand anders schlechter zu stellen. Das heißt, dass ich in einer Situation bin, wo ich nicht zum Beispiel durch eine Umverteilung von Gütern jemanden besser stellen kann, ohne jemand anders schlechter zu stellen. Also es könnte ja sein, dass jemand vielleicht ein Gut besitzt, das er gar nicht braucht, wo er eine Nutzenschätzung von null hat. Dann wäre es natürlich besser, das Gut jemandem anderen zu geben, in dem Sinne umzuverteilen, eine Pareto-Verbesserung herzustellen. Aber grundsätzlich habe ich Pareto-Effizienz, wenn niemand besser gestellt werden kann, ohne jemand anders schlechter zu stellen. So, und das Merkmal einer gesellschaftlichen Dilemmasituation besteht jetzt einfach erstmal darin, dass ich keine Pareto-Effizienz habe, obwohl jeder seine eigenen Interessen verfolgt. Das heißt, ich habe eine Situation, wo ich gewissermaßen aus dem rational eigennützigen Handeln der Individuen zu einem gesellschaftlichen Ergebnis komme, das nicht Pareto-effizient ist. So, und das heißt jetzt, dass es erstmal was ist, was nichts mit Verteilungsfragen zu tun hat, sondern es ist wirklich diese Effizienzfrage. Ich komme eben durch das unkoordinierte Verhalten der Individuen zu einer Situation, wo es grundsätzlich möglich ist, nochmal zusätzliche Effizienzgewinne zu realisieren. Okay, und die Frage ist dann, was sind so typische Beispiele für solche gesellschaftlichen Dilemmasituationen? Und typische Beispiele sind Allmendegüter und öffentliche Güter. Das sind so zwei Gutstypen, bei denen diese gesellschaftlichen Dilemmasituationen relativ klar für jeden sichtbar auftauchen. Schauen wir uns mal die technische Definition von Gutstypen an, von verschiedenen Gütern. Es gibt diese schöne Matrix, die im Prinzip jeder so spätestens in der zweiten VWL-Vorlesung mal zu sehen bekommt. Da unterscheiden wir einfach diese vier verschiedenen Gutstypen. Ein privates Gut kennt jeder, das sind einfach die Güter, die wir ganz normal auf dem Markt kaufen und konsumieren. Und die sind gekennzeichnet durch Rivalität und Ausschluss. Das heißt, ein privates Gut, das ich konsumiere, können Sie nicht gleichzeitig konsumieren. Eine Torte, die ich esse, können Sie nicht mehr essen. Insofern haben wir vollständige Rivalität im Konsum bei diesen privaten Gütern. Und der Ausschluss ist möglich. Der Bäcker, dem ich das Geld nicht gebe, der kann mich vom Konsum ausschließen. Er kann mich aus dem Laden werfen und mich daran hindern, die Torte zu konsumieren. Und bei Allmendegütern und öffentlichen Gütern sind diese Kriterien so nicht gegeben. Allmendegüter sind dadurch gekennzeichnet, dass wir Rivalität haben. Das heißt, die Qualität eines Gutes wird schlechter, wenn mehr Individuen dieses Gut konsumieren. Und gleichzeitig ist nicht ohne weiteres ein Ausschluss möglich. Ich kann nicht ohne weiteres jemanden vom Konsum ausschließen. Und man sieht sofort, dass beispielsweise Umweltgüter so ein typisches Beispiel für diese Allmendegüter sind. wo es einfach nicht möglich ist, technisch nicht möglich ist, Individuen auszuschließen vom Konsum von Umweltgütern. Denken Sie an saubere Luft oder sowas. Aber wir wissen alle, die Qualität wird schlechter, wenn mehr Leute ihre Emissionen in die Luft entlassen. Also ganz klar, Rivalität, kein Ausschluss, allmende gut. Und dann das zweite Beispiel für so ein Gut, bei dem häufig Dilemmasituationen auftauchen, das ist das öffentliche Gut. Da haben wir auch keine Rivalität. Das heißt, das ist ein Gut, das tatsächlich sehr viele Individuen gleichzeitig konsumieren können, ohne dass die Qualität auch schlechter wird. Typische Beispiele für reine öffentliche Güter, sowas wie Landesverteidigung. Das heißt, wenn wir die Grenze zur Schweiz sichern, dann können wir nicht einen Bauernhof auf der deutschen Seite der Grenze vom Gut Landesverteidigung ausschließen. Wenn der seine Gebühren nicht bezahlt, dafür seine Steuern nicht bezahlt, es ist kein Ausschluss möglich. Wir können nicht sagen, diesen Bauernhof überlassen wir den Schweizern, wenn sie kommen, sondern entweder verteidigen wir die Grenze ganz oder gar nicht. Kein Ausschluss möglich, keine Ausschließbarkeit vom Konsum bei diesem Gut, aber eben auch keine Rivalität. Und das heißt, es ist eigentlich auch gar nicht ökonomisch wünschenswert, jemanden auszuschließen, weil zusätzliche Individuen können das Gut konsumieren, ohne zusätzliche Kosten zu verursachen. Und damit ist dieser Ausschluss eigentlich auch gar nicht wünschenswert. Da können zusätzliche Leute einen Nutzen aus dem Gut ziehen, ohne dass sie irgendwelche zusätzlichen Kosten durch ihre Anwesenheit verursachen. Andere Beispiele, allgemeine Sicherheit im öffentlichen Raum. Klar, wenn ich irgendwie einen Marktplatz verstärkt kontrolliere und da mit Polizeipräsenz für Sicherheit sorge, dann profitieren alle davon, die auf diesem Marktplatz sind. Und egal, ob sie Beiträge geleistet haben oder nicht. Aber eben auch sowas wie weltweiter Klimaschutz. Wenn ich tatsächlich mich entschließen würde, ein 1,5-Grad-Ziel durchzusetzen, dann würde die ganze Welt davon profitieren, egal ob ein Einzelner tatsächlich auch einen Beitrag dazu geleistet hat. Und das heißt, wir haben eben bei diesen reinen öffentlichen Gütern dieses typische Problem des Freifahrerverhaltens, das da das gesellschaftliche Dilemma konstituiert. Das Problem einfach, dass jeder Einzelne einen Anreiz hat, sich als Trittbrettfahrer, als Freifahrer zu verhalten, möglichst keinen Beitrag zur Bereitstellung dieses öffentlichen Gutes zu leisten, in der Hoffnung, dass alle anderen Beiträge leisten werden und das zur Finanzierung dieses Gutes reichen wird. Und wenn ich einer von 80 Millionen bin oder vielleicht auch nur einer von 10.000, dann weiß ich eben, mein individueller Beitrag ist eigentlich so marginal, so gering, dass er keinen wesentlichen Einfluss auf die Qualität des Gutes hat. Und das heißt, ich habe als Einzelner immer einen Anreiz, mich als Freifahrer zu verhalten, in der Hoffnung, dass das Gut trotzdem bereitgestellt wird und ich davon profitieren kann. Denn es ist ja kein Ausschluss möglich. Und auf der anderen Seite die Allmendegüter. Da haben wir Beispiele wie die ursprüngliche Allmende, die mittelalterliche Dorfwiese, die einfach dadurch gekennzeichnet war, dass die Bewohner ihres Dorfes ihr Vieh auf diese Wiese treiben durften und diese Wiese gemeinsam genutzt werden durfte. Und streng genommen, wenn ich das aus einer streng ökonomischen Sicht sehe, dann bedeutet das natürlich, dass ich da Anreize habe zur Übernutzung. Das heißt, jeder Einzelne hat dann einen Anreiz, so viel wie möglich von dieser Allmende zu profitieren, so viele Kühe wie möglich auf die Wiese zu treiben und dort weiden zu lassen. Und wenn es keine Kontrollmechanismen gibt, dann bedeutet das, dass dieses rational eigennützige Verhalten dazu führt, dass die Allmende übernutzt wird, dass irgendwann das Gras komplett abgegrast ist und ich eben in diesem gesellschaftlichen Dilemma wieder lande. Individuell rationales Verhalten führt zu einem unerwünschten gesellschaftlichen Ergebnis. Kann man sich viele andere Dinge heutzutage auch noch vorstellen, öffentliche Parks beispielsweise, wo ich vielleicht zwar technisch einen Ausschluss durchsetzen könnte, es aber politisch nicht will. Das bedeutet dann, dass an schönen Sommertagen dann Tausende diese Parks zum Grillen nutzen und dann ist das auch nicht mehr so angenehm, in diesen Parks zu sein. Habe ich Übernutzungsprobleme, typisches Allmendeproblem. Straßen- und Mautstationen, Kühlschränke in Büros und Wohngemeinschaften, wo einfach vielleicht sich nicht jeder verpflichtet fühlt, tatsächlich auch wieder diese Kühlschränke wieder aufzufüllen, wenn er was genutzt hat, habe ich im Prinzip eine Allmende. Und das gilt eben auch für zahlreiche weitere natürliche Ressourcen. Wiederum, wenn man an das Klima denkt, jeder Einzelne emittiert klimarelevante Emissionen. Für jeden Einzelnen ist es rational, das auch zu machen. Aber das Ergebnis könnte eben bis hin zu katastrophal sein, wenn das dazu führt, dass die Temperaturen zu stark ansteigen letztendlich. Und an diesem letzten Beispiel sieht man auch schon, dass öffentliche Güter- und Allmendeprobleme manchmal zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Das heißt, beim Klimabeispiel sieht man, dass eben zum Beispiel hier Der Klimaschutz, die Bereitstellung eines guten Klimaschutzes, das ist ein öffentliches Gut. Wenn ich dafür sorgen will, dass der Temperaturanstieg irgendwo limitiert wird, das wäre ein öffentliches Gut. Und das ist nötig, weil das Klima eben ein Allmendeproblem ist. Das ist die andere Seite der Medaille. Das Allmendeproblem, das eben darin besteht, wenn alle gleichzeitig es nutzen, dann habe ich die Übernutzung, dann habe ich den Anstieg der globalen Temperaturen. Und wie gesagt, wenn man sich den Ursprung des Allmendebegriffs anschaut, dann ist das eben die mittelalterliche Landwirtschaft. Es sind die Dorfstrukturen damals. Was man aber festhalten kann, ist, das Ganze funktionierte damals relativ gut, relativ stabil, weil es eben stabile Dorfgemeinschaften waren. Und da sind wir auch schon so ein bisschen bei der Frage, wann funktioniert Kooperation und wann funktioniert Kooperation nicht. Okay, dann kann man sich fragen, was ist der Preis des Allmendegutes, wenn ich doch eigentlich das Allmendegut frei konsumieren kann? Naja, normalerweise muss ich ja doch gewisse Ressourcen aufwenden, um dieses Allmendegut zu konsumieren. Das Gut an sich ist vielleicht frei, weil ich nicht ausgeschlossen werden kann vom Konsum. Aber ich habe trotzdem sogenannte Opportunitätskosten. Das heißt, in dem Moment, wo ich in den Park gehe und den Park nutze, den öffentlichen Park nutze, verzichte ich vielleicht darauf, Serien auf Netflix zu gucken. Und dann ist der entgangene Nutzen der Serien auf Netflix ist dann sozusagen der Preis des Allmendegutes. Das heißt, das sind dann sozusagen nicht unbedingt monetäre Preise, nicht immer, aber es können auch monetäre Preise sein. Wenn die Alternative ist, arbeiten zu gehen, dann ist der monetäre Preis der entgangene Lohn, den ich hätte, wenn ich gearbeitet hätte und nicht das Allmendegut genutzt hätte. Also es sind immer so Opportunitätskosten, die ich da ansetzen kann. So, und das führt dann zu so einer Gleichgewichtsbedingung, die einfach sagt, ich konsumiere das Allmendegut so lange, bis der Grenznutzen gleich den marginalen Opportunitätskosten ist. Und das ist so das Rationalitätskalkül. Solange der marginale Nutzen aus dem Konsum einer weiteren Einheit des Allmendegutes, solange der noch größer ist als die Verzichtskosten, die ich habe, indem ich auf andere Güter damit verzichte, solange werde ich das Allmendegut konsumieren. Das ist einfach die individuell rationale Entscheidung, die ich hier habe. Das heißt, ich habe hier einfach noch das Problem, dass ich eben, indem ich das Allmendegut konsumiere, Kosten für andere verursache. Ich sorge dafür, dass die Qualität des Gutes für andere, die es auch konsumieren möchten, schlechter wird. Indem ich einen großen Diesel fahre, der viele Treibhausgase produziert, verursache ich Kosten, zwar nur kleine marginale Kosten, aber ich verursache Kosten für andere, die unter dem marginalen Anstieg der weltweiten Temperaturen leiden. Das heißt, ich verursache Kosten für andere. Und dann haben wir halt immer das Problem, das darin besteht, dass ich als Individuum einfach keinerlei Anreiz habe, dieses Sigma hier zu berücksichtigen. Ich habe keinerlei Anreize zu berücksichtigen, welche Kosten ich für andere verursache. Das heißt, ein Allmendeproblem ist immer auch ein Externalitätenproblem. Ich verursache externe Effekte für andere. Ich habe einen Einfluss darauf, was andere in welcher Qualität konsumieren können. Und diese Kosten, die berücksichtige ich in meinem Kalkül nicht. So, das bedeutet, dass da sozusagen die Wurzel dieses gesellschaftlichen Dilemmas liegt. Die Wurzel der gesellschaftlichen Dilemmasituation ist in diesem Fall ganz einfach, dass ich mit meinem Verhalten Kosten für andere verursache, diese Kosten aber für mich, weil ich rational und eigennützig bin, nicht berücksichtige. Das bedeutet im Gleichgewicht, dass dann rauskommt, dass die individuell konsumierte Menge immer größer ist als die gesellschaftlich effiziente Menge. So, aber was man dann auch immer berücksichtigen muss, ist, dass man offensichtlich nicht so hochmoralisch an die Sache rangehen darf. Das heißt, man darf nicht an die Sache rangehen und sagen, eigentlich ist das Produzieren von Externalitäten ja was moralisch Schlechtes, also sollte man Externalitäten noch ganz verbieten. Das darf man auch nicht sagen. Sondern wenn man ökonomisch an die Sache rangeht und fragt, was ist effizient, dann muss man eben immer berücksichtigen, dass die Externalitätenproduktion eben auch einen Nutzen verursacht. Und ich sollte das Produzieren von Externalitäten so lange zulassen, wie eben der Nutzen aus den Externalitäten noch größer ist als die zusätzlichen Kosten, die sie verursachen. Das ist so ein bisschen was dem Alltagsverständnis immer so ein bisschen entgegenläuft. Wenn man da ja mal denkt, wenn ich dem anderen schade, ist das schlecht. Aber das ist in einem ökonomischen Kalkül eben nicht so. Sondern hier ist es eben was, wo es um Effizienz und nicht unbedingt um moralisches Verhalten geht. Gut, dann haben wir so typische Reaktionen darauf, auf das Vorhandensein von Externalitäten und von Allmendeproblemen. Eine Reaktion wäre zum Beispiel eine sogenannte PIGU-Steuer zu erheben. Einfach eine Steuer in Höhe des externen Effektes bei der effizienten Menge. Und dann wird dieser externe Effekt internalisiert, nennt man das. Das heißt, wenn ich diese Steuer erhebe auf den Konsum des Allmendegutes, dann sorge ich dafür, dass derjenige, der das Gut konsumiert, berücksichtigt, welche Kosten er für andere verursacht, über diese Steuer. Und das heißt, der entscheidet sich dann von sich aus für die effiziente Menge, weil er dann diese Kosten plötzlich im Blick hat, wenn ich ihn mit einer Steuer zwinge, diese Kosten mit in den Blick zu nehmen. Kann man sich wieder fragen, ist das technisch möglich? Es ist technisch immer dann möglich, letztendlich immer dann möglich, wenn der Konsum des Gutes so weit beobachtbar ist, dass diese Steuer auch wirklich durchgesetzt werden kann. Ist aber offensichtlich bei Allmendegütern nicht immer der Fall. Also ich kann nicht immer perfekt beobachten, welche Emissionen jemand produziert. Und ich kann nicht immer perfekt beobachten, wenn jemand rausfährt mit seinem Fischkutter und fischen geht, kann ich nicht immer perfekt beobachten, mit welcher Fangmenge er wieder zurückkommt und ob er nicht vielleicht einen Teil der Fangmenge irgendwo anders ablädt und irgendwo anders versteckt und auf einem anderen Kanal auf den Markt bringt. Ich kann also nicht immer perfekt beobachten, wie viele Externalitäten jemand da für andere produziert. Aber das ist eigentlich eine Voraussetzung dafür, dass ich diese Steuer tatsächlich effizient implementieren kann. Gut, es gibt natürlich Beispiele, sowas wie eine CO2-Steuer auf alle Güter, die für CO2-Emissionen verantwortlich sind, vielleicht auch eine Steuer pro Tonne entladenen Hochseefischs, solche Dinge. Das sind so Beispiele, mit denen man versuchen kann, zumindest mit solchen Allmende- und Externalitätenproblemen dann letztendlich umzugehen. Auch sowas wie Eintrittspreise für überfüllte öffentliche Parks oder Mautstraßen wären denkbar. Aber dann bei solchen Beispielen kommt dann eigentlich immer direkt die Frage, wenn man das so macht, so durchsetzt, kann man die Ressource eigentlich auch gleich privatisieren? Kann man den Park privatisieren, Eintrittspreise nehmen? Muss man eigentlich das Ganze nicht immer noch als Allmendegut in öffentlicher Hand lassen? Es gibt auch ganz extreme Vorschläge, wie man mit Allmendeproblemen umgehen sollte, gerade mit globalen Allmendeproblemen. Gehen wir mal zurück ins Jahr 1968. Da gibt es einen extrem viel zitierten, extrem einflussreichen Artikel von Garrett Hardin, der eigentlich diese moderne Diskussion um die Allmende überhaupt erst wieder auf die Agenda gesetzt hat. Und er hat gewissermaßen den Planet Erde als Gesamtallmende gesehen. Den Planet Erde als große Allmende, die sozusagen von zu vielen Individuen, zu vielen Bürgern übernutzt wird. Das war so das Überbevölkerungsproblem, das man sich damals vorgestellt hat. Ein paar Jahre später kam der Club of Rome mit auch extremen Vorstellungen und eben dem Argument, wir würden die Umwelt unwiederbringlich zerstören, wenn wir nicht sofort in Richtung Planwirtschaft umsteuern, ganz extrem den Ressourcenverbrauch limitieren und so weiter. Also das war so ein bisschen der Zeitgeist damals. Und entsprechend hat auch Hardin vorgeschlagen, gut, wenn wir dieses globale Allmendeproblem haben, dann müssen wir extreme Maßnahmen ergreifen. Wir brauchen staatliche Zwangsmaßnahmen, eben Steuern, Rationierung von Gütern, das heißt nicht mehr über den Preis regeln, wie viel konsumiert wird, sondern ganz klar Mengenregulierung, Mengenrationierung einführen, Wachstumsbegrenzung, all solche Dinge. Also ganz extreme, zentrale, staatliche Eingriffe in den Marktprozess, um dieses Allmendeproblem, das man da vermutet hat, zu steuern und zu begrenzen. Aber die Frage ist eben schon, ist das wirklich so? Muss man wirklich so extreme Maßnahmen treffen, um mit Allmendeproblemen, mit diesen sozialen Dilemmasituationen umzugehen. Es gibt natürlich ein paar unmittelbare Probleme damit, die man da kritisieren kann. Ein Problem ist, dass wir oft einfach unbekannte Werte der Parameter des Modells haben. Das heißt, wir wissen oft gar nicht so genau, was denn die Kosten sind, die externen Kosten sind, die mit der Allmendenutzung verbunden sind. Da müssen wir Schätzungen ansetzen. Das kann ein Problem sein, dass wir da vielleicht auch mal zu hoch oder zu niedrig liegen. Also wir wissen oft einfach nicht, wie hoch diese externen Kosten sind. Es kann sein, dass wir eine gewisse Trägheit in der Anpassung haben, wenn einfach sich diese Parameterwerte im Zeitablauf auch mal ändern, was ja auch sein kann. Stellen Sie sich vor, diese Technik des Geoengineering würde sich durchsetzen, dann würden sich die Probleme, die wir mit Treibhausgasen haben, plötzlich im Prinzip in Luft auflösen, weil wir plötzlich eine neue Technologie hätten. Könnte passieren, wahrscheinlich eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich funktioniert. Aber wenn es funktionieren würde, würden sich die Parameter des Modells plötzlich drastisch ändern. Und die Frage ist, ob wir uns entsprechend dran anpassen könnten. Und ein wesentliches Problem, gerade wenn wir an globale Umweltprobleme denken, an wirklich große Dilemmasituationen, ist, dass einfach diese Instanz fehlt, um das durchzusetzen. Also gehen wir mal zu Hardin zurück. Die Vorstellung ist eben, da ist eine zentrale Instanz, die könnte ja das Bevölkerungswachstum auf der ganzen Welt kontrollieren. Okay, aber wo ist genau diese zentrale Instanz, die das tun könnte? Genauso, wenn wir heute die Klimapolitik diskutieren, dann schwingt da scheinbar manchmal zumindest unbewusst im Hintergrund die Vorstellung mit, da müsste doch jetzt mal irgendeine große weltweite Instanz kommen und die Treibhausgase kontrollieren. Aber diese Instanz gibt es halt nicht, sondern es gibt in dem Fall Nationalstaaten, die eben in ihren Territorien eine Klimapolitik durchsetzen müssten. Aber es gibt keine übergeordnete Instanz, die diesen Nationalstaaten vorschreiben könnte, was eine für sie effiziente Klimapolitik ist. Das heißt, es gibt diesen fiktiven, wohlwollenden Zentralplaner, der von oben auf das Problem blickt und der von oben eine effiziente Lösung zentral durchsetzt. Den gibt es nicht. Der spukt zwar noch durch manche umweltökonomische Modelle, aber es gibt einfach in der Realität diesen entsprechenden Ansprechpartner nicht. Es gibt keine Telefonnummer, wo ich anrufen kann und den Auftrag geben kann, jetzt mal eine effiziente weltweite Klimaregulierung durchzusetzen. Also diesen Zentralplaner, den wohlwollenden, allwissenden Zentralplaner, den haben wir nicht. So, und das heißt die Frage, wie kommen wir dann zur Kooperation? Wenn wir diese fiktive Lösung einfach mal abhaken und sehen, wir können nicht einen Zentralplaner damit beauftragen, große soziale Dilemmasituationen effizient zu regulieren. Dann ist eben die Frage, wie kommen wir dann trotzdem vielleicht zu einer kooperativen Lösung? Gut, und ein theoretisches Instrument, um sich das anzuschauen, das wäre eben die Spieltheorie. Dass man sich mal anschaut, wie kann man diese Dilemmasituation spieltheoretisch sich ansehen. Und dann kann man sich zunächst mal überlegen, was macht eigentlich die Spieltheorie aus im Vergleich zu konventioneller ökonomischer Theorie. Und der wesentliche Unterschied bei der Spieltheorie ist, dass wir dort einen sehr starken Fokus haben auf die Interaktion zwischen den beteiligten Individuen. Das heißt, wenn Sie sich nochmal so typische nicht-spieltheoretische Ansätze überlegen, dann sieht es dort halt oft so aus, dass wir keinerlei unmittelbare Interaktion haben. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was mein Verhalten für das Verhalten von anderen bedeutet. Also in einem typischen Modell bei vollständigem Wettbewerb, so ein typisches Mikromodell, bin ich Preisnehmer. Ich entscheide mich für eine Menge, die ich konsumieren möchte auf einem Markt, und mit dieser Mengenentscheidung, die ich treffe, habe ich keinerlei Einfluss darauf, wie der Preis sich entwickelt. Ich bin einfach ein Preisnehmer. Ich weiß, ich bin einer von Millionen Marktteilnehmern, und ob ich jetzt heute noch einen Schokoriegel kaufe oder nicht, wird keinen Einfluss darauf haben, was der Gleichgewichtspreis von Schokoriegeln ist. Bin ich ein reiner Mengenanpasser. Das heißt, da habe ich keinerlei Interaktion in dem Sinne. Und bei der Spieltheorie steht diese Interaktion im Mittelpunkt. Muss man überlegen, die Entscheidungen, die ich treffe, die Handlungen, die ich treffe, auch die Signale, die ich sende mit dem, was ich tue, wie beeinflusse ich damit das, was für andere Leute rational ist? Das heißt, ich mache mir Gedanken darüber, welche Erwartungen habe ich an das Handeln anderer Individuen natürlich. Erstmal, was erwarte ich, was die anderen tun? Dann aber auch die nächste Stufe, welche Vermutungen habe ich darüber, welches Handeln die anderen von mir erwarten? Ich muss mich also in den Kopf der anderen versetzen und mir Gedanken machen, was erwarten die anderen wohl, was ich tue? Und wenn die was Bestimmtes erwarten, was ich tue, was werden die dann tun? Und was ist meine beste Antwort auf das, was die dann denken und letztendlich tun? Und eben auch wieder die Frage, wie wird das, was ich tue, die Erwartungen der anderen und auch letztlich ihre Handlungen wieder beeinflussen? Das heißt, es wird komplizierter als in den ganz einfachen Mikromodellen, die wir kennen. Ich muss diese gegenseitige Erwartungsbildung, dieses gegenseitige Einschätzen von gegenseitigen Handlungsmöglichkeiten und Präferenzen auch, das muss ich berücksichtigen. So, und es gibt einen relativ bekannten Ökonomen, Philip Mirowski heißt der, steht so der Spieltheorie ein bisschen kritisch gegenüber, und er hat mal gesagt, die Spieltheorie wäre etwas, was tatsächlich was für Paranoide wäre. Weil eben tatsächlich dieses ständige Abwägen, wie wird das, was ich tue, jetzt die anderen wieder in ihrem Handeln beeinflussen und so, das hat schon so ein bisschen was. Aber es ist eben trotzdem letztendlich eine oft realistische Modellierung dann auch, weil die Leute eben tatsächlich berücksichtigen, wie das, was sie tun, andere in ihrem Handeln beeinflusst. Gut, das zum grundsätzlichen Ansatz. Und dann muss man noch wissen, es gibt natürlich ein wichtiges Gleichgewichtskonzept. Das ist das Nash-Gleichgewicht, nach John Nash benannt, den die meisten, sofern sie nicht zu jung sind, einfach aus diesem Film A Beautiful Mind kennen. Der hat dafür auch einen Nobelpreis bekommen für dieses Nash-Gleichgewicht. Das Nash-Gleichgewicht ist ganz einfach eine Situation, in der kein Beteiligter einen Anreiz hat, seine Strategie zu verändern. So, und das heißt, dieses Nash-Gleichgewicht ist auch nochmal was anderes als die Gleichgewichte, die wir sonst als Ökonomen häufig haben. Wenn wir zum Beispiel ein normales Marktgleichgewicht in einem normalen Marktmodell uns anschauen, dann können wir dazu auch immer eine gute Geschichte erzählen. Dann haben wir da ein eindeutiges Gleichgewicht, ein eindeutiges Marktgleichgewicht und können eine gute Geschichte erzählen, wie wir da hinkommen. Wir wissen einigermaßen, wie wir zu diesem Marktgleichgewicht durch individuelle Anpassungen kommen, wenn wir irgendwo im Ungleichgewicht starten. Das ist beim Nash-Gleichgewicht nicht unbedingt so. Beim Nash-Gleichgewicht kann es auch sein, dass wir Spiele haben mit vielen Nash-Gleichgewichten und wir erstmal keine gute Geschichte dazu erzählen können, wie wir in einem dieser Nash-Gleichgewichte landen. Das Einzige, was wir häufig sagen können, ist, wenn wir einmal in einem Nash-Gleichgewicht sind, dann kommen wir von selbst dort nicht mehr weg. Dann hat keiner mehr einen Anreiz, da wegzugehen. Aber häufig ist es tatsächlich so, dass wir auch gar nicht so viel mehr sagen können, sondern eben einfach nur sagen können, wenn wir einmal da sind, ist es stabil, aber wie wir eigentlich dahin kommen, wissen wir gar nicht so genau. Das ist so ein bisschen ein Unterschied nochmal zu anderen Gleichgewichtskonzepten und zu den traditionellen Gleichgewichtskonzepten, die wir in der VWL haben. Und dann muss man auch entscheiden, aber das nur nebenbei, oder unterscheiden, die Nash-Gleichgewichte in reinen und gemischten Strategien. In reinen Strategien ist es so, dass ich eine Strategie habe, die ich immer im Gleichgewicht spiele. Und bei gemischten Strategien ist es so, dass ich mich einfach für eine Wahrscheinlichkeit entscheide, mit der ich mal die eine und mal die andere Strategie spiele. Also wenn Sie sich vorstellen, die Situation beim Elfmeterschießen zu modellieren, dann wäre es relativ dumm, wenn ein Torwart immer in die gleiche Ecke springen würde, weil dann würde er sicherlich immer den Ball ins Tor kriegen, weil der Stürmer ihn ausrechnen kann. Das heißt, bei dem Spiel ist es sinnvoll, gemischte Strategien zu spielen und einfach zu sagen, mal springe ich in die eine, mal in die andere Ecke. Und das ist dann die rationale, gemischte Strategie. Aber wir bleiben hier im Großen und Ganzen auf der Ebene der reinen Strategien. Okay, und das heißt, wir können das Am-Ende-Problem im Prinzip erstmal ganz normal als ein ganz simples Gefangenendilemma modellieren, wo es um die Frage geht, kooperieren wir oder kooperieren wir nicht? Wenn wir also jetzt mal eine Situation hätten, wo wir ein Allmendegut haben mit nur zwei Beteiligten, kann man im Prinzip auch verallgemeinern, indem man sagt, A ist ein Individuum, das wir uns anschauen, B sind alle anderen mit gleichen Präferenzen. Wäre eine simple Vereinfachung, um sich das für viele anzuschauen. Gut, dann sieht das eben so aus, dass wir hier diese Auszahlungsmatrix haben. Diese Auszahlungsmatrix gibt an, was A und B für Auszahlungen haben, wenn sie kooperieren oder nicht kooperieren, dann sieht man, okay, eigentlich würden die sich am besten stellen, wenn sie kooperieren. Sie hätten die höchste gemeinsame Auszahlung, wenn sie sich fürs Kooperieren entscheiden würden. Kooperation wäre also eigentlich sinnvoll. Und das gesellschaftliche Dilemma besteht eben darin, dass wir dort nicht hinkommen. Das heißt, im Prinzip wäre es im Allmende-Beispiel gut, wenn die sich darauf einigen würden, okay, wir limitieren die Nutzung der Allmende. Jeder verpflichtet sich, nur eine bestimmte Menge des Allmendegutes zu konsumieren. Dann erhalten wir die Allmende auf Dauer und dann führt das dazu, dass wir die höchsten Auszahlungen haben. Aber man sieht eben auch, im Prinzip, wenn wir dort sind, ist das kein Nash-Gleichgewicht, weil jeder einen Anreiz hat, abzuweichen. Das heißt, hier könnte der A zum Beispiel, indem er nicht mehr kooperiert, indem er die Allmende zu stark nutzt, eine höhere Auszahlung realisieren, stellt den B damit schlechter und sich besser. Das heißt, im Prinzip von der Kooperation hat zunächst mal jeder einen individuellen Anreiz abzuweichen. Das heißt, ich habe eben dieses Dilemma-Problem. Individuell rationales Verhalten führt dazu, dass wir gesellschaftlich nicht beim Wohlfahrtsmaximum landen. Und das heißt, dann ist das Nicht-Kooperieren für beide die sogenannte dominante Strategie. Das heißt, es ist egal, was der jeweils andere macht. Ich stelle mich immer besser, indem ich abweiche, indem ich nicht kooperiere. Egal, was der andere tut, wenn A nicht kooperiert, dann wird B sich immer besser stellen, indem er nicht kooperiert. Und genauso gilt das für alle anderen Situationen. Für jeden ist es die dominante Strategie, die immer bessere Strategie, einfach nicht zu kooperieren. Und das ist mein Dilemma. Individuell rationales Verhalten, das zum Nash-Gleichgewicht führt, ist nicht gesellschaftlich rational. So, dann kann man sich überlegen, was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass wir bei diesem Gleichgewicht landen? Und die sind eigentlich schon ja, gar nicht so allgemein, die Voraussetzungen dafür, dass wir tatsächlich bei dieser strengen Nicht-Kooperation landen. Zunächst mal werden wir theoretisch zumindest bei dieser Nicht-Kooperation immer landen, wenn es ein einmaliges Spiel ist. Wenn wir dieses soziale Dilemmaspiel, dieses Gefangenen-Dilemmaspiel nur einmal spielen. Weil dann niemand einen Anreiz hat, auf längerfristige Gewinne zu hoffen. Und dann ist, wenn ich längerfristige Kooperationsgewinne nicht kriegen kann, dann ist das kurzfristige Abweichen immer rational. Das ist, glaube ich, auch noch relativ plausibel. Was die Theorie auch sagt, ist, dass wir bei Nicht-Kooperation immer landen werden, wenn wir ein wiederholtes Spiel mit fixiertem Ende haben. Wenn also für alle Beteiligten absehbar ist, wann das Spiel zu Ende geht. Wenn wir also mehrere Runden spielen, aber alle wissen, okay, nach 10 Runden ist es vorbei. Dann setzt die bei Studierenden berühmt-berüchtigte Rückwärtsinduktion ein. Das heißt, dann überlege ich mir einfach, wenn ich das Spiel von hinten her denke, vom Ende her denke, dann weiß ich, okay, in der letzten Runde hat der andere einen Anreiz abzuweichen, dann weiche ich auch schon ab. Dann weiß ich, in Runde 10 bricht die Kooperation zusammen und dann setze ich das so nach vorne immer weiter fort und dann weiß ich bei rationaler Voraussicht, dass dann schon in der ersten Runde die Kooperation zusammenbrechen wird, weil eben alle wissen, in der letzten absehbaren Runde wird es zusammenbrechen. Das kann man beheben, wenn wir ein wiederholtes Spiel ohne fixiertes Ende haben. Das heißt, wenn der Zeithorizont unendlich ist. Wenn der Zeithorizont unendlich ist und gleichzeitig die dauerhaften Kooperationsgewinne so hoch sind, dass sie mehr bringen als das kurzfristige, sofortige Abweichen. Dann könnte ich Kooperation kriegen. Wenn alle Beteiligten wissen, okay, solange wir kooperieren, solange niemand abweicht, dann führt das dazu, dass wir Kooperationsgewinne realisieren können. Und wenn eben nicht absehbar ist, wann das endet, wenn wir sozusagen wie bei einer globalen Umweltamende beispielsweise wissen, es geht im Prinzip unendlich so weiter und wir haben auch Präferenzen dafür, dass es unseren Enkeln und Urenkeln gut geht, da haben wir einen unendlichen Zeithorizont, das Spiel geht unendlich weiter. Und dann könnte es tatsächlich passieren, dass wir dann bei einer Kooperationslösung landen und niemand abweicht. Aber auch nur dann, wenn eben beobachtbar ist, wer abweicht, wenn Abweicher bestraft werden können und wenn wir eben nicht so eine Situation haben, dass wir mehrere Milliarden Menschen beispielsweise sind, wo es auf die Abweichung des Einzelnen eben wieder gar nicht ankommt. Das heißt, diese Geschichte mit den Kooperationsgewinnen, die könnte man zum Beispiel vielleicht für Staaten erzählen. Wenn wir eine überschaubare Anzahl von Staaten haben, die sich zusammenfinden, um ein Allmende-Problem zu lösen, auf der vielleicht globalen Ebene, vielleicht europäischen Ebene, dann kann man diese Geschichte erzählen. Dann haben wir einen relativ kleinen Kreis von Beteiligten, die haben einen langen Zeithorizont, zumindest wenn sie nicht in Legislaturperioden denken, sondern ein bisschen darüber hinaus. Und wenn dieser lange Zeithorizont eben da ist und wir dieses fixierte Ende des Spiels nicht haben, dann könnte man argumentieren, das kann zur Kooperation führen. Das kann, wenn die dauerhaften Kooperationsgewinne hoch genug sind, könnte man darauf hoffen, dass es da zu einer kooperativen Lösung kommt und nicht zum Abweichen. Gut, und es kommt eben zu diesem ungewollten, unschönen Nash-Gleichgewicht, eben auch, wenn wir ein völliges Fehlen von Möglichkeiten zur Selbstbindung haben und zur Durchsetzung eines Versprechens zur Kooperation. Das heißt, wenn da Sanktionsmechanismen überhaupt nicht drin sind und selbst glaubhafte Selbstbindungen auch nicht möglich sind, dann würde man eben auch diesen Zusammenbruch der Kooperation erwarten. Es gibt natürlich ein sehr einflussreiches Buch von Robert Axelrod, inzwischen auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, von 1984, wird aber immer noch viel zitiert, The Evolution of Cooperation, wo er einen Simulationswettbewerb veranstaltet hat. Das heißt, er hat ein wiederholtes Gefangenen-Dilemma gespielt und hat sehr viele Wissenschaftler aufgefordert, Strategien einzureichen. Und hat dann in Computersimulationen diese Strategien gegeneinander antreten lassen, in Turnieren. Und hat geschaut, was mit den höchsten Auszahlungen verbunden ist. Und die Strategie, wenn man das so nennen will, die am erfolgreichsten war in diesem Simulationswettbewerb, das war die sogenannte Tit-for-Tat-Strategie. Das heißt eine Vis-for-Vat-Strategie, die eben darin besteht, dass ich kooperiere, solange der andere auch kooperiert. Und wenn ich in einer Runde beobachte, dass der andere nicht mehr kooperiert, dann stelle ich die Kooperation auch ein. Das heißt, ich bin erstmal wohlwollend und höre auf, wohlwollend zu sein, wenn der andere mich betrügt. Das heißt, da habe ich eine Sanktion. Der andere weiß, er kriegt keine Kooperationsgewinne mehr, wenn er nicht mehr kooperiert. Das heißt, dann sind alle weiteren in der Zukunft noch erreichbaren Kooperationsgewinne werden in Frage gestellt. Das ist dieser Sanktionsmechanismus. Aber erstmal habe ich eben Kooperation, die zunächst mal auch dann lange stabil sein kann. Und wenn ich eben diese Strategie spiele, dann ist das in diesem Simulationswettbewerb mit den höchsten Gewinnen letztendlich, den höchsten durchschnittlichen Gewinnen verbunden. Das wäre also die erfolgreichste Strategie, so eine konditionale Kooperation, kooperieren, solange die jeweils anderen auch kooperieren. Natürlich, das Problem, das ich dabei habe bei diesem Tit-for-Tat, ist natürlich, dass es eben bei zufälligen Abweichungen störanfällig ist. Das heißt, wenn jetzt jemand zufällig mal den falschen Knopf drückt oder einfach zufällig eine falsche Entscheidung trifft, dann wird er trotzdem bestraft. Und das heißt, ich habe einen relativ störanfälligen Mechanismus, wo einfach auch mal durch zufällige Fehler die Kooperation zusammenbrechen kann. Aber das nur nebenbei. Und wie gesagt, die Zahl der Beteiligten spielt auch eine Rolle. Wenn ich eine kleine Anzahl von Beteiligten habe, wenige Leute, die an so einer Dilemmasituation beteiligt sind, dann ist es immer ganz plausibel, dass die irgendwelche Mechanismen finden werden, um doch Kooperation zu sichern. Je größer die Zahl der Beteiligten wird, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich gegenseitig unter Kontrolle haben. Und je größer N wird, wenn N gegen unendlich geht, dann wird Kooperation zunächst mal zunehmend unplausibel. Und wir wissen, selbst wenn wir nur N gleich 3 haben in der Realität, dann haben wir eben oft schon Probleme, wirklich Sanktionen durchzusetzen. Wenn Sie eine Dreier-WG haben und der Kühlschrank ist ständig leer, müssen Sie erstmal rausfinden, wer da ständig den Joghurt rausklaut. Das heißt, schon da haben Sie Kontrollprobleme und müssen erstmal rausfinden, wer überhaupt verantwortlich dafür ist, dass die Allmende übernutzt wird. Also es ist nicht so einfach, diese Tit-for-Tat-Strategie dann auch tatsächlich immer durchzusetzen. Wie gesagt, schon bei relativ kleinen Gruppen wird es manchmal schwierig, dann Kooperation auch tatsächlich durchzusetzen. Grundsätzlich, wann erscheint Kooperation wahrscheinlich, wie gesagt, eher in überschaubaren, nicht zu großen Gruppen, eher in relativ stabilen Gruppen. Das heißt, wenn es immer wieder Leute gibt, die auch aus der Gruppe rausgehen, dann weiß ich, dass es da immer Leute gibt, die jetzt gerade in der für sie subjektiv letzten Runde spielen und die dann einen Anreiz haben, natürlich nochmal durch Nicht-Kooperation in ihrer letzten Runde so viel wie möglich für sich rauszuholen. Das heißt, in stabilen Gruppen, wo ich halt davon ausgehen kann, dass die anderen auch einen langen Zeithorizont haben und langfristig kooperieren wollen. Da funktioniert das dann wieder ganz gut. Beobachtbarkeit spielt, wie gesagt, eine Rolle. Ich muss beobachten können, ob jemand anders abweicht und in welchem Umfang er abweicht und wer tatsächlich nicht kooperiert, damit ich ihn bestrafen kann. Also beobachtbares Verhalten ist sehr wichtig. Und dann eben auch tatsächlich die Möglichkeit, auch mit informalen Sanktionen zu kommen. Also demjenigen, der immer den Kühlschrank leer frisst, dann eben den Zugang zum Internet zu verweigern oder sowas als Strafe. Auch solche informalen Sanktionen, die muss ich dann eben haben können, um Kooperation durchzusetzen. Gut, können wir auch mit großen Gruppen sowas erreichen? Können wir auch mit großen Gruppen dazu kommen, dass Kooperation gesichert wird? Manchmal schon. Also grundsätzlich, wie gesagt, wird individuelles Freifahrerverhalten wahrscheinlicher. Es wird dann wieder mit großen Gruppen rationaler zu sagen, ich bin jetzt derjenige, der nicht kooperiert, ich hoffe darauf, dass alle anderen kooperieren, aber ich kann dann eben für mich mehr rausholen, wenn ich als einer von mehreren tausend oder mehreren hundert versuche, für mich mehr rauszuholen. Also mit größeren N haben wir mehr Freifahrerverhalten, mehr abweichendes Verhalten. Es gibt aber einige Mechanismen, um auch damit umzugehen. Also zum Beispiel die Existenz von sogenannten Altruistic Punishers, von Individuen in einer Population, die bereit sind, für sich Kosten des Bestrafens auf sich zu nehmen, um andere dafür zu bestrafen, dass sie Regeln verletzen. So, und jetzt denkt man vielleicht natürlich daran, der Altruistic Punisher ist dann vielleicht sozusagen der Held der Allmende, der dafür sorgt, dass Allmende-Probleme effizient genutzt werden. Das kann manchmal tatsächlich sein, dass das eben jemand ist, der durch sein Verhalten eben dafür sorgt, dass eben Abweicher bestraft werden, der Kosten des Bestrafens auf sich nimmt. Und wenn ich eine Zahl von diesen Leuten habe, die groß genug ist, wenn ich genug Leute habe, die diese Kosten des Bestrafens auf sich nehmen, die Altruistic Punishment durchführen, dann ist bei den potenziellen Regelverletzern eben die Erwartung groß genug, dass sie an einen von diesen Altruistic Punishers kommen. Und das heißt, sie werden dann von der Regelverletzung absehen, weil sie eben damit rechnen. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit komme ich an einen, der mich in irgendeiner Form dafür bestraft, dass ich die Allmende übernutzt habe. Der trinkt dann vielleicht am Stammtisch kein Bier mit mir oder macht andere Dinge, informelle Bestrafungen, die vielleicht schon dazu ausreichen. Aber klar, im Alltag ist der Altruistic Punisher dann vielleicht eher der renitente Rentner, der uns beim Falschparken aufschreibt. Also es ist nicht immer so, dass der Altruistic Punisher uns als Held der Allmende begegnet, sondern manchmal sind es dann eben auch die, die uns auf die Nerven gehen. Und dann gibt es dazu noch das Argument, dass häufig eben tatsächlich eine hinreichend große Zahl von diesen Altruistic Punishers da ist, was wiederum mit einem evolutorischen Argument begründet wird. Das heißt, es gibt da das Argument, dass die Gruppenselektion im Zuge der Evolutionsgeschichte dazu geführt hat, dass diejenigen Gruppen, die eine hinreichend große Zahl von Altruistic Punishers unter sich hatten, insgesamt erfolgreicher waren als Gruppen, nicht als Individuen, aber als Gruppen dann evolutorische Überlebensvorteile hatten. Und das heißt, es ist sozusagen, wenn man dem Argument folgt, unser evolutorisches Erbe, das bei vielen Gruppen, die es heute noch gibt, eben immer eine gewisse Zahl von Leuten dabei sind, die einfach diese Neigung haben, andere für abweichendes Verhalten zu bestrafen. Und das reicht dann eben manchmal tatsächlich, um auch bei großen Gruppen kooperatives Verhalten durchzusetzen. Manchmal, nicht immer. Okay, und damit sozusagen im letzten Drittel des Vortrages zu einem Forschungsprogramm, das mit dem Namen Eleanor Ostrom verbunden ist. Einer Politikwissenschaftlerin, die aber als Politikwissenschaftlerin den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 2009 bekommen hat. Sie hat ihn bekommen für ihre Arbeiten zur Allmende. Und was ihr Forschungsprogramm ausmacht, ist, dass sie sich damit beschäftigt hat, wie Allmende-Probleme und damit gesellschaftliche Dilemmasituationen eben ohne zentrale durchsetzende Instanz geregelt werden können. Das heißt, wie kann ich Kooperationsmechanismen finden, die funktionieren, die Allmende-Probleme nicht immer vollständig effizient, aber doch tragbar lösen, eben ohne dass da eine zentrale Durchsetzungsinstanz ist, ohne dass da ein wohlwollender, allwissender Zentralplaner ist, der für alle die effiziente Lösung durchsetzt. Und das sollten wir uns mal kurz anschauen, was so die Kernargumente in diesem Forschungsprogramm von Ostrom waren. Zunächst mal, wenn man sich anschaut, wie sie gearbeitet hat, dann sieht man, dass es zunächst mal ein sehr empirischer Forschungsansatz ist. Das heißt, sie ist erstmal raus ins Feld gegangen und hat Feldstudien gemacht, hat Fallstudien gemacht. Sie hat sich auf der ganzen Welt Allmende-Situationen angeschaut, die heute noch existieren und die relativ effizient gelöst wurden, wo sich relativ effiziente Governance-Mechanismen gefunden haben, die diese Allmende-Situation zumindest tragbar gelöst haben. Und versuchte dann, aus diesen empirischen Beobachtungen zu verallgemeinern, was man theoretisch lernen kann aus diesen Fallbeispielen, die sie überall auf der Welt beobachtet hat. Ein Beispiel, das in ihrem 1990er Buch vorkam, war zum Beispiel die Küstenfischerei in Alanya in der Türkei. Da hat sie eine Situation beobachtet mit etwa 100 Fischern in einem längeren Küstenabschnitt, irgendwas so zwischen 30 und 50 Boote, die da unterwegs waren. Etwa die Hälfte der Fischer waren schon in einer Genossenschaft organisiert. Das heißt, sie hatten schon eine gewisse Kooperationsstruktur da, die aber das akute Allmende-Problem noch nicht wirklich gelöst hatte. Und die Probleme, die da zu Beginn der 1970er Jahre bestanden haben, die waren zunächst mal eine erhebliche Überfischung. Das heißt, diese Allmende, diese Ressource der Fischfanggründe, die wurde einfach massiv übernutzt mit der Aussicht, dass möglicherweise irgendwann da überhaupt keine kommerzielle Fischerei mehr möglich sein könnte, wenn eben diese Ressource insgesamt zu stark übernutzt wird. Und es gab sogar gewalttätige Konflikte zwischen Bootsbesatzungen. Das heißt, die haben sich tatsächlich gewalttätig auseinandergesetzt, um an die aussichtsreichsten Fischgründe zu kommen. Und das bedeutet natürlich, dass wir durch diesen Wettbewerb um die aussichtsreichsten Fischgründe auch höhere Produktionskosten hatten. Also nicht nur diese gewalttätigen Auseinandersetzungen, sondern dann muss man als Fischer eben auch mal schon um Mitternacht aufstehen, um als Erster draußen zu sein und an den aussichtsreichsten Fischgründen zu sein. Also hat man höhere Kosten, um dort erfolgreich tätig zu sein. Die Produktionskosten gehen in die Höhe. Und das heißt, wir hatten eine Situation, die eigentlich für alle nicht wirklich vorteilhaft war. Man hatte eine Situation, in dieser Ausgangssituation, wo alle im Prinzip einen Anreiz hatten, sich zu überlegen, das kann so nicht ewig weitergehen. Und das ist eine Geschichte, die bei diesen dezentralen Allmende-Lösungen auch oft zu beobachten ist. Dass man erstmal durch Nichtkooperation in eine so schlechte Situation kommen muss, dass irgendwann tatsächlich eine Bereitschaft zur Kooperation da ist. Es muss also schlechter werden, bevor es besser werden kann. Gut, und wie hat man dann reagiert? Man hat reagiert, indem zunächst mal die Mitglieder der Genossenschaft sich auf ein Arrangement geeinigt haben, das für eine gewisse Trial-and-Error-Phase erstmal implementiert werden sollte. Und das sah so aus, dass jeweils im September eine Liste mit lizenzierten Fischern erstellt werden sollte. Da konnten dann auch Nichtgenossen sich melden und sich auf diese Liste setzen lassen. Das war also dann von vornherein schon offen, auch für Nichtmitglieder dieser Genossenschaft. Und da hat man das Meer in Küstennähe in klar abgegrenzte Parzellen aufgeteilt. Und im September hat man den Fischern diese Parzellen zugelost. Aber der Clou war dann eben, dass das nicht in dem Sinne galt, dass man dann für die ganze Saison immer auf der gleichen Parzelle war, sondern es war einfach nur eine Startposition. Das heißt, ausgehend von dieser Startposition wurde dann rotiert. Und insofern war das eine maximal faire Lösung letztendlich. Es war eben dem Zufall geschuldet, wo man anfangen durfte. Und dann gab es eine Rotation, sodass jeder Fischer mal auf jeder Parzelle aktiv werden konnte und dort fischen durfte. Und das war ein Arrangement, das sofort die Transaktionskosten gesenkt hat. Ich musste mich nicht mehr mit meinen Kollegen prügeln und musste auch nicht mehr um Mitternacht aufstehen, um rechtzeitig draußen zu sein. Also sofort eine massive Senkung der Kosten. Sofort haben alle massiv davon profitiert, dass es diese kooperative Lösung gab. Selbst derjenige, der vielleicht in den Kämpfen noch relativ effizient war und vielleicht häufig auf einer guten Parzelle gelandet ist, in der archaischen Situation, selbst der hat am Ende von den sinkenden Transaktionskosten profitiert. Eine Lösung eines sozialen Dilemmas, die tatsächlich zu einer Pareto-Verbesserung geführt hat. Und das Ganze hat natürlich auch davon profitiert, dass in dieser relativ kleinen Gruppe auch informelle Bestrafungen von abweichendem Verhalten durchgesetzt werden konnten. Wir haben ein relativ kleines Gebiet, wenige Dutzend, um die 100 Leute. Das heißt, klar, da war dann auch einfach soziale Bestrafung möglich, wenn jemand abgeweicht ist. Dann hat man den halt nicht mehr an den Stammtisch gelassen, hat nicht mehr mit ihm geredet. Soziale Bestrafung, die dazu geführt hat, dass eben die Kooperation dann auch nochmal stabilisiert wurde. Und es gab eben, wie gesagt, diese dauerhaften Kooperationsgewinne, die das Ganze dann auch letztendlich selbst durchsetzend gemacht haben. Das heißt, da haben wir ein Beispiel dafür, wie Spielregeln, wie Institutionen von unten wachsen, ohne dass da eine zentrale Instanz kommt und sie durchsetzt. Da ist kein Ministerium, da ist keine Regierung in Ankara, die das durchsetzt, sondern es ist eine Regelung, die einfach durch Kooperation von unten wächst. Die Leute finden dezentral eine Lösung, um mit ihrem Allmende-Problem effizient umzugehen. Das ist, wie gesagt, etwas, was wir erstmal so ganz ohne weiteres aus dem reinen spieltheoretischen Modell so nicht unbedingt erwarten würden. Beziehungsweise nicht in dem nackten spieltheoretischen Modell. Das heißt, was hier dazukommt, das ist die Institution, die Spielregeln, die sich die Leute selbst geben und die dazu führen, dass dieses Gefangene-Dilemma so stabilisiert wird, dass Kooperation gesichert wird. Also anders gesagt, durch die Spielregeln, die Leute finden und sich dann selbst geben, transformieren sie das Gefangenendilemma in ein anderes Spiel. Und in diesem neuen Spiel ist die effiziente Kooperation dann das Gleichgewicht. Das ist also sozusagen der Punkt. Ich muss Mittel finden, um aus dem einen Spiel rauszukommen, das das soziale Dilemma darstellt und das zu diesem sozialen Dilemma führt, um in ein anderes Spiel zu kommen, durch die geeigneten Institutionen, die geeigneten Spielregeln, in dem dann letztendlich Kooperation durchgesetzt wird. Gut, und zum Schluss als Fazit nur ein Satz, das sogenannte Ostroms Gesetz. Ostroms Gesetz, Resource Arrangement that works in practice can work in theory. Das heißt, sozusagen das, was sie gelernt hat aus all ihren Feldstudien, fangt nicht mit der Theorie an, sondern guckt euch an, was in der Realität funktioniert und versucht dann theoretisch zu verstehen, warum das funktioniert. Das ist so ein bisschen etwas, ja, was sie uns Ökonomen voraus hatte, weil wir eben tatsächlich immer von unseren Gefangenen-Dilemma-Spielen ausgegangen sind und gesagt haben, ja gut, Kooperation kann ja nicht funktionieren. Und sie ist rausgegangen und hat gesehen, manchmal funktioniert Kooperation eben doch und hat dann auch einen Beitrag dazu geleistet, warum wir dann am Ende auch theoretisch verstanden haben, warum Kooperation dann eben doch möglich ist.
Professor Jan Schnellenbach war das. Gesprochen hat er innerhalb der Ringvorlesung Technik und Spiel zwischen Konflikt und Kooperation am 24. Januar 2018 an der BTU Cottbus-Senftenberg. Morgen setzen wir die Ringvorlesung in unserem Hörsaal fort, dann nicht mit der Spieltheorie, sondern mit dem Spieltrieb.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.